Man kann, sie können jeden Vertrag auch gemeinschaftlich auflösen. Das sehen Sie ja. Also wir haben ja auch einen bestehenden Vertrag und haben uns in dem Vertrag geeinigt, dass wir den früher beenden. Deshalb ist immer alles möglich. Aber die Antwort ist die gleiche. Die Vereinbarung steht und die Vereinbarung gibt's.
Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Bayernwoche. Zu Beginn erstmal ein großes Dankeschön an Madeleine, die mich letzte Woche spontan super vertreten hat. Vielen Dank dir dafür. Einer, der nie krank ist und deshalb auch niemals vertreten werden muss, ist unser Sport1-Chefreporter Stefan Kumberger. Grüße dich, Kumbi.
Grüß dich, Piane. Hallo da draußen.
Ja, Kumbi, da hat mich unsere gemeinsame Madrid-Reise wohl so überwältigt, dass sie mich prompt erstmal 3 Tage ans Bett gefesselt hat. Unser großes Thema heute hat tatsächlich ein ähnliches Potenzial, mich zumindest vom Hocker zu hauen, denn es geht um den neuen Bayern-Trainer. Und der könnte, wie sollte es auch anders sein, Thomas Tuchel heißen. Was ist denn da los?
Das ist ja ein ganz neues Thema. Haben wir noch nie über den neuen Bayern-Trainer gesprochen?
Also ich habe das Gefühl, es ist unsere 11. Sendung oder unsere 10. gemeinsame, weil ich letzte Woche nicht da war. Es gab keine Woche, wo wir nicht über einen Trainer gesprochen haben.
Richtig, ja, ist natürlich auch das Top-Thema. Also was ist passiert? Am Montagmorgen haben wir ja berichtet, dass es Hansi Flick sehr wahrscheinlich nicht wird. Hat damit zu tun, dass ihm seine Arbeit bei der Weltmeisterschaft 2022 da ein bisschen geschadet hat. Er hat nicht mehr ganz so den guten Ruf in der Branche, wie er mal hatte. Gab ja da gewisse Szenen in dieser Doku von Prime Video, wo er nicht gut aussah.
Wo viele allerdings auch nicht gut aussahen, ne? Also wo auch die Mannschaften einen sehr leblosen Eindruck damals gemacht
richtig,
hat.
Richtig, also mir ist vor allem in Erinnerung, als er die Mannschaft fragt, was denkt ihr denn darüber? Ja. Und dann kommt Feedback von Joshua Kimmich und dann kommt Feedback von Thomas Müller und da reagiert Hansi Flick sehr dünnhäutig. Das fand ich eigentlich ja, bezeichnender als diese Graugans-Geschichte. wir wollten ja über Thomas Tuchel sprechen. Also am Sonntag hatte sich das schon ein bisschen angedeutet. Ich habe mit jemandem telefoniert, der gesagt hat, pass auf, die bleiben bei Tuchel. Oder die versuchen es zumindest. Und ich habe mich dann ein bisschen umgehört und es ist tatsächlich so, dass vor allem Christoph Freund, der Sportdirektor, als auch der Sportvorstand Max Eberl die Idee wieder neu ins Spiel gebracht haben. Und dann ging das Spurenlesen wieder los. Dann hat Thomas Tuchel und sein Trainerteam, die haben keine Verabschiedung bekommen. Ich habe dann nach dem Spiel bei Max Eberl ein bisschen nachgebohrt. Der hat dann auch nicht so 1000%ig gesagt, dass Thomas Tuchel den Verein im Sommer verlassen wird. Und jetzt ist es tatsächlich so, wir haben es berichtet, am Dienstagabend hat sich Thomas Tuchel mit seinem Berater getroffen. Die stehen sowieso in einem engen Kontakt. Sein Berater Olaf Meinking ist auch oft im Stadion, verlässt gerne gemeinsam mit Thomas Tuchel den Kabinentrakt, war in London dabei, war in Madrid dabei. Also, dass die beiden sich treffen, ist jetzt nichts Besonderes. Aber gestern, also am Mittwoch, ist er eben gesichtet worden an der Säbener Straße im Büro von Christoph Freund. Jan-Christian Dresen war auch dabei, da gibt es Fotos der Bild-Zeitung. Ja, und wie ich es schon gesagt habe, die werden sich nicht nur zum Kaffee getroffen haben.
Wie ihr da draußen merkt, Kumbi hat schon wieder seinen Detektivhut aufgesetzt.
Richtig.
Ne? Und die Brille und alles dabei, so nach dem Motto, um die Spürnase zu lockern, um hier richtig die Infos rauszuhauen. Da freue ich mich drüber. Das ist sehr gut. Wir wollen natürlich jetzt in Ruhe drüber sprechen, was müsste dafür jetzt am Ende noch passieren. Es ist ja noch aktuell zu diesem Stand noch nicht so weit, dass sich die Bayern und Tuchel auf eine Verlängerung des Ganzen sozusagen geeinigt haben. Also was muss passieren? Wer verliert vielleicht auch sein Gesicht? Viele Fragen, die wollen wir jetzt klären in unserer ersten Rubrik.
Das Thema der Woche.
Kumbi, du hast es eben schon gesagt, die Gerüchteküche, sie brodelt gewaltig, seit Sonntag eigentlich schon. Du warst im Stadion gegen Wolfsburg und es war schon komisch. Man hat sich davor zwar gefragt, auf der PK am Samstag gab es die Frage an ihn schon, ja, erwarten Sie jetzt eine große Verabschiedung von den Bayern? Und er sagte so ein bisschen süffisant, naja, für eine vorzeitige Vertragsauflösung und gar keinen Titel in einer Saison erwarte ich jetzt keinen großen Blumenstrauß. So, das war schön umschifft zwar von ihm. Und trotzdem gab es ja für Buna Sarr zum Beispiel eine Verabschiedung, für Erik-Maxim Choupo-Moting, 2 Spieler, dessen Verträge auslaufen, die nicht verlängert werden. Und er blieb so komplett unterm Radar, zumindest im Stadion.
Ja, richtig. Und normalerweise ist das letzte Heimspiel der Saison natürlich die Zeit für Abschiede. Und ich hätte es auch okay gefunden, wenn Thomas Tuchel da verabschiedet worden wäre mit seinem Trainerteam, weil einen Titel hat er ja geholt. die Meisterschaft in der letzten Saison.
Richtig.
Also ein bisschen was hätte man da schon feiern können. Meistens gibt es ja ein großes Poster, wo dann eben der jeweilige Trainer mit seinen Titeln drauf ist. Und hätte man doch ein schönes Foto finden können von Thomas Tuchel mit der Meisterschale. Ja, und danach haben die Bayern das versucht zu erklären und gesagt, nee, das feiern wir gebührend nach. Aber will man in Sinsheim gegen Hoffenheim den Abschied von Thomas Tuchel feiern oder trifft man sich dann mitten in der Sommerpause nochmal am Nockerberg auf ein paar Bier? Also irgendwie hatte das nicht so die Anmutung, als wäre hier was vorbei. Und ich habe dann ja auch Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz gefragt nach dem Spiel. Also irgendwie, es waberte so in der Luft, die Sache ist noch nicht erledigt.
Da haben wir einen O-Ton, deswegen wollen wir direkt einmal reinhören, wie er sich auf der PK danach geäußert hat. So ein bisschen süffisant zu dem Thema, warum es jetzt keine große Verabschiedung von ihm gab und warum er auch nicht nochmal zu den Fans gegangen ist. Wir hören kurz rein.
Stadionsprecher Stefan Lehmann hat gesagt, die Verabschiedung für Sie wird noch gebührend stattfinden. Haben Sie schon eine Vorstellung, wann das passieren soll? In der Vorbereitung irgendwann? Oder haben Sie die Hoffnung, dass Sie vielleicht in der Vorbereitung irgendwann gegeneinander spielen, dass sich das praktisch so ergibt?
Oder Abschiedsspiel noch irgendwann? Gibt's. Nein. Also wirklich, mir ist es ja immer ein bisschen unangenehm. Deshalb, wenn da jetzt irgendjemand was, bitte nichts reininterpretieren, dass ich nicht in der Kurve war. Ich weiß ja, dass an so einem Tag dann nochmal die Kameras nochmal mehr sind. Ich habe mir kurz mit Ralf gesprochen nach dem Spiel, kurzes Handshake, und dann habe ich schon gemerkt, dass ich gefilmt werde. Und bevor dann da draußen die ganze Bilder von mir, dann gehe ich lieber rein. Da geht es nicht um mich, es geht nie um mich, es geht immer um die Mannschaft, und die Fans sind für die Mannschaft da und die sollen da gebührend gefeiert werden. So, deshalb müssen wir mal Stefan fragen, was er gemeint hat mit gebührend und wann, und dann nageln wir ihn notfalls darauf fest.
Der einen Seite ist das halt wieder für mich so Thomas Tuchel-mäßig, so ich will eigentlich gar nicht im Mittelpunkt stehen und die 70.000 Fans kommen nicht wegen mir hier ins Stadion, sondern wegen den Jungs, und die sollen davor stehen und ich muss jetzt hier nicht eine große Ehrenrunde machen. Das, glaube ich, hätte er auch nicht getan, wenn er jetzt 5 Jahre ganz erfolgreich in dem Verein wäre. So tickt er, glaube ich, nicht. Und trotzdem, wie du es gesagt hast, es wirkte alles irgendwie so, dass man gedacht hat, zumindest eine Stadiondurchsage oder also irgendwas hätte schon sein können.
Thomas Tuchel ist dann auch nach dem Spiel zu Ralf Hasenhüttl, shake hands, und dann sofort im Spielertunnel verschwunden. Die internationalen Interviews, die werden ja noch auf dem Feld geführt. Ich habe den Reporter, der für die DFL da war, für die internationalen Kanäle habe ich da beobachtet, der war einigermaßen verzweifelt, so wirkte er zumindest, warum jetzt Thomas Tuchel nicht kommt, und der übertragende Sender DAZN hat Thomas Tuchel auch nicht direkt bekommen, sondern Thomas Tuchel ist erstmal in den Spielertunnel, und er hat ja dann gesagt, ja, ich habe dann gemerkt, da sind ein paar Kameras auf mich gerichtet, also das musste jetzt nicht sein. Aber trotzdem, also so irgendwie hätte man doch in die Kurve gehen können, ein paar Mal winken.
Ja.
Außer man lässt sich ein Hintertürchen auf.
Genau, und man denkt sich, na gut, ist gar nicht mein letztes Heimspiel, warum muss ich jetzt hier den großen Zampano machen?
Genau, ein Kollege hat sich nach der Pressekonferenz bei Thomas Tuchel verabschiedet, und habe ich zu dem Kollegen gesagt, ich mache das jetzt noch nicht.
Ja.
Ich sehe den ja noch.
Der kommt nochmal. Na gut, okay, jetzt haben wir so schon drumherum gesprochen. Also es sieht jetzt aktuell danach aus, die Bayern sprechen mit der Tuchel-Seite, dass diese Vertragsauflösung aufgelöst wird wieder.
Der Aufhebungsvertrag soll aufgehoben werden.
Ganz genau. Er hat ja an sich, einen Vertrag bis 2025 unterschrieben, bis Juni. Und was man jetzt so hört, ist, dass die Tuchel-Seite aber ganz gerne möchte, wenn schon das Ganze weitergehen sollte, dann nicht nur als Lückenfüller irgendwie für eine Saison, bis der Vertrag dann endet und dann Jürgen Klopp zum Beispiel wieder auf dem Markt ist und so weiter und so fort. Xabi Alonso vielleicht ein neuer Versuch irgendwie gestartet wird, sondern dass man sagt, okay, wir wollen mindestens bis 2026 den Vertrag weiterführen.
Völlig verständliche Forderung aus dem Tuchel-Lager.
Finde ich auch.
Weil wenn man schon nochmal zurückrudert und wenn Thomas Tuchel all diese Verletzungen und Narben, die er in dieser Saison mitgetragen hat und erlitten hat, wenn er die alle vergisst und beiseite schiebt, dann muss man ihn aus seiner Sicht verständlich natürlich auch belohnen.
Hundertprozentig.
Weil er natürlich auch sagen wird, Freunde, ich halte doch hier nicht den Trainerstuhl warm, und 2025 im Frühjahr geht es wieder los mit der Diskussion, wer wird denn neuer Trainer? Dann holt ihr Xabi Alonso oder Jürgen Klopp. Also
ich mache mich nicht weiter hier zum Affen. Also das muss man jetzt auch mal so ganz klar sagen. Denn Thomas Tuchel hat wirklich brutal viel eingesteckt. Auch von Medienseite müssen wir uns jetzt gar nicht so tun, als wäre da nichts. Aber die letzten Wochen hat man das ja gespürt, das haben wir hier auch mehrmals in dem Podcast gesagt, was für eine Entwicklung bei ihm auch zu erkennen war. Ne? Dieses, wollen wir gleich auch nochmal rein, und berühmte Klarheit bringt Freiheit Statement von ihm, was am Anfang nicht so viel Freiheit gebracht hat. Da war er doch noch sehr, sehr, die Mannschaft hat nicht so gut gespielt, er war unglaublich gefrustet. Aber spätestens seit diesem Arsenal-Sieg, wo sie da weitergekommen ist, wo, glaube ich, bei ihm auch was losgelöst wurde, so, hey, zumindest diese Hürde habe ich mal geschafft.
Ja, fast schon nach dem Weiterkommen gegen Lazio.
Ja, das, und da, genau, da hat es schon mit angefangen, dass du da gespürt hast, okay, er war auf PKs wieder befreiter, im Interviews ja besonders mit dir, du wirst es ja mehr gespürt haben als ich noch. Ne, er wirkt an der Seitenlinie nicht mehr wie ein Rumpelstilzchen teilweise, aber auch mit Energie. Mhm. Und klar, diese Madrid-Niederlage tat ihm, glaube ich, auch unglaublich weh, weil er das gerne geschafft hätte. Und trotzdem merkte man, er und die Mannschaft, nachdem so viel berichtet wurde, dass da alles nicht passt, funktioniert hat es doch. Zumindest so gut, dass man gegen ja das vermeintlich beste Team aktuell dieser Welt in 2 Spielen sie auf Spitz auf Knopf hatte, doch weiterzukommen.
Ja, und ich glaube, wenn er wirklich weitermachen sollte, dann kann man so ein bisschen in so 99... Ich weiß, der Opa erzählt wieder, 99, als man da gegen Manchester United verloren hat, oder 2012 im Finale der Horn. Da, und das habe ich ja letzte Woche mit Madeleine besprochen, da war die Situation zwar eine andere, aber da sind halt Spieler daran gewachsen und haben dann ein Erst-Recht-Gefühl und so wie es Jan-Christian Dresen in Madrid gesagt hat, der Mir-San-Mir-Reflex ist da gekommen und so. Und die Trainer sind damals behalten worden, weil die Trainer natürlich auch eine gewisse Gier entwickelt haben. Und sich gesagt haben, ich will das jetzt schaffen. Jetzt bin ich so knapp gescheitert. Jetzt will ich es in der kommenden Saison angehen. Und ich glaube, auf den Effekt könnte man bei Thomas Tuchel auch setzen. Dass man sagt, nicht nur die Spieler wollen es nochmal beweisen, sondern er auch.
Da finde ich, wir haben ja so ein bisschen in der Vergangenheit jetzt im Vorfeld dieses Podcasts gekramt, um so ein paar O-Töne der letzten 2-3 Monate rauszukramen, rauszuholen, nochmal und sie mit für euch sozusagen uns anzuhören.
Das sieht man mal, was man für ein Elefantengedächtnis braucht als Journalist.
Hundertprozentig. Also was da in Bayern München, rund um Bayern München innerhalb von 2 Monaten für O-Töne ankommen, das ist wirklich, und also mein Speicherplatz, kann ich euch verraten, auf meinem Laptop ist tot. Der ist nicht mehr da. Also da muss ich mir einen externen Speicher holen, weil da muss dringend was runtergelöscht werden.
Was hast du denn für ein kleines Kästchen?
Unglaublich.
Kinderlaptop.
Joshua Kimmich hat nach dem Lazio-Spiel damals, sein Rückspiel, was Schönes gesagt, wo halt gerade die Debatte aufkam, wie gesagt, mit Tuchel stimmte es nicht in der Mannschaft, er war gerade davor entlassen worden und Joshua Kimmich wurde auf die Rechtsverteidigerposition zurückgestellt. Also man dachte sich, na gut, das Verhältnis zu ihm ist jetzt vielleicht nicht so bombastisch. Und trotzdem hat er das damals schon über die Motivation von Thomas Tuchel gesagt.
Was ist denn beim Trainer passiert? Der hat irgendwie erzählt, bei der Motivationsrede hätte er sich irgendwie den Zeh verletzt oder so, weil er irgendwo gegengetreten hat vor dem Spiel?
Ich habe ihn jetzt nicht auf der Behandlungsbank gesehen, also da müssen Sie ihn fragen. Aber
so schlimm war es nicht.
Generell muss man sagen, jetzt auch für einen Trainer ist ja die Situation total ungewöhnlich und dafür macht er das wirklich ja, herausragend. Also wie motiviert er noch ist, auch für uns als Mannschaft, was er dann ja, eine neue Situation. Trotzdem muss man sagen, gerade jetzt auch vor dem Spiel, aber auch vor dem Spiel gegen Freiburg, das ganze Trainerteam ist schon noch hochmotiviert. Man könnte das ja auch an deren Stelle anders angehen und sagen, jetzt ist es uns scheißegal, aber das muss man schon sagen, das machen die wirklich top.
Und wenn so ein Führungsspieler, dem ja auch nachgesagt wurde nach der Nagelsmann-Entlassung, dass das eigentlich einer der engsten Vertrauten zu ihm war, also der da wirklich jemanden verloren hat, damals ja auch live beim ZDF, weiß ich noch, in der Länderspielpause, wo das ganze publik wurde, ja auch gesagt hat, so ist halt das Geschäft, das ist kalt und herzlos.
Wenig Platz für Herz, wenig Platz für Liebe oder so.
Ganz
der
genau.
Satz.
Das dann über einen scheidenden, über den nächsten scheidenden Trainer sagt, dann kaufe ich ihm das ab. Also dann bedeutet das für mich, dass, wie du es eben angedeutet hast, Thomas Tuchel vielleicht wirklich aus dieser Entlassung nochmal diese letzte Motivation geschöpft hat, zu sagen, hey Leute, so nicht, so will ich hier nicht als Verlierer gehen.
Ja, also das Verhältnis von Joshua Kimmich und Thomas Tuchel war natürlich belastet. Das haben wir auch so berichtet. Dass er ihn jetzt da gelobt hat damals nach dem Lazio-Spiel, passt aber trotzdem ins Bild, weil er eben da einen neuen Thomas Tuchel kennengelernt hat. Aber die Verletzungen aus dem Sommer, als Thomas Tuchel da die Holding Six gefordert hat, das hing Joshua Kimmich schon länger nach. Und auch als im November, Dezember die Führungsspielerdebatte aufkam, mit Didi Hamann und Lothar Matthäus und dann hat Thomas Tuchel gesagt, ja, ja, stimmt. Also wir dachten eigentlich auch, wir wären weiter in Sachen Führungsspieler. Das hat Joshua Kimmich auch hart getroffen.
Wie ist denn dann jetzt die Beziehung zwischen der Mannschaft und Tuchel? Man kommt ja nicht ganz dahinter. Also wie gesagt, es gibt viele Phasen, jetzt auch zum Beispiel Leon Goretzka, der nicht eingewechselt wurde im Rückspiel, habt ihr letzte Woche ja auch drüber gesprochen, bei Real Madrid, hatte auch Gründe, weil alle vier Offensiven plötzlich verletzt raus mussten, richtig. Aber er hat ja auch gar nicht angefangen, auch das hat ja gewisse Gründe, ist ja gegen Real im Hinspiel schon zur Hälfte raus. Und dann gibt es so Bilder, wie nach dem Sieg gegen Arsenal, wo er in der Kabine steht, mit dem Team jubelt. Also man hat das Gefühl, auf der einen Seite lässt er auch irgendwo, also es gibt auch Risse. Und ja, dann wird aber alles ganz schnell wieder zusammengeklebt. Aber
das gibt es in jeder Fußballmannschaft, also von der Kreisklasse hoch bis in den Spitzenfußball, dass sich, also das ist ja auch unter Menschen so, nicht jeder Mensch versteht sich mit allen anderen Menschen.
Na, selbstverständlich nicht, aber du verstehst ja, was ich meine. Also genau. Es wurde ja schon mal darüber berichtet, er hätte die Kabine komplett verloren. Das ist nicht der Fakt. Und trotzdem ist es ja schon jetzt, wenn man darüber redet, man macht mit ihm weiter. Also dass die ganzen letzten 3 Monate waren ja darauf gerichtet, okay, hey Leute, es sind die letzten 3 Monate, es geht um die großen Spiele in der Champions League, es geht darum, sich für eine EM zu zeigen, sozusagen, dass da irgendwie Mechanismen zusammenlaufen. Das verstehe ich unter professionellem Fußball.
Der Mechanismus muss halt jetzt lauten, Finale daheim 2.0, das ist das große Ziel. Und dafür brauchst du, um im Flow zu bleiben, auch eine gute Bundesliga-Saison. Richtig. Bundesliga ist laut Karl-Heinz Rummenigge das Brot- und Buttergeschäft und da muss es laufen, weil du natürlich auch diesen... Das bringt ja nichts, wenn du in der Bundesliga immer auf den Sack bekommst und dich dann immer wieder am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen musst, um in der Champions League dann
natürlich
zu reüssieren.
Sagen wir mal so, es gab ja gewisse Bosse, Jan-Christian Dresen, Herbert Hainer, die diese Entscheidung getroffen haben, Ende Februar, ich glaube am 21.02. war es, Thomas Tuchel mit zu entlassen, in dem Sinne, beziehungsweise diese Vertragsauflösung zum Ende des Sommers.
Ja, es hieß, man hätte sich geeinigt und Thomas Tuchel ist dann von der Sprachregelung abgerückt und hat dann gesagt, naja, so eine große Wahl hatte ich eigentlich nicht.
Ganz genau. Wenn jetzt das ganze Ding um 180 Grad gewendet wird, wer verliert denn am Ende sein Gesicht? Verliert überhaupt jemand sein Gesicht?
Also, Max Eberl auf keinen Fall.
Der war damals noch nicht da.
Max Eberl war nicht da, hat immer betont, das war vor meiner Zeit. Max Eberl hat auf seiner Vorstellungs-PK auch gesagt, dass er die Entscheidung für richtig hält, nicht für alternativlos, aber für richtig, weil man für Klarheit gesorgt hat.
Das haben wir auch ganz kurz im O-Ton. Wollen wir uns ihn nochmal anhören?
Drück's
rein. Ich will dich nicht unterbrechen, aber ich drücke ihn jetzt einfach nochmal direkt rein. Bei Max Eberl, wie gesagt, haben wir da, was er damals auf seiner Antritts-PK gesagt hat.
Ich bin jetzt neu, der Club hat eine Entscheidung gefällt, die ich absolut für richtig und nachvollziehbar fand. Klarheit zu schaffen, was den aktuellen Trainer Thomas betrifft, ist die richtige Entscheidung. Es ist eine offene, es ist eine transparente Entscheidung. Und wie ich gerade gesagt habe, ich fange am 1.3. an. Der Club ist aber schon seit Wochen in einer Situation. Und ich glaube, dass Jan-Christian und mit Christoph zusammen, mit Herrn Hainer zusammen, einfach die Dinge sich angeschaut haben und dann eine Entscheidung gefällt haben, die für den Club entscheidend ist. Und es geht nicht um Max Eberl, es geht auch nicht um Herbert Hainer, es geht auch nicht um Thomas Tuchel, es geht um FC Bayern München. Und wenn Sie das Gefühl hatten, und das haben Sie gehabt, sonst hätten Sie nicht so entschieden, sonst hätten Sie das Gespräch nicht gehabt, dass das der richtige Impuls ist, um jetzt eben nochmal die letzten Monate so anzugehen, dann ist es für mich eine richtige Entscheidung.
So, ist doch viel schöner, wenn Max Eberl selbst zu hören ist, statt wenn ich hier nachträglich in indirekter Rede nacherzähle, was er gesagt hat. Also, er hat die Entscheidung, findet er richtig, dass man Klarheit gesorgt hat. Nicht, weil sie sportlich richtig wäre. Also es ist ein Unterschied. Und er hat diese Marschroute immer beibehalten.
Ja.
Er hat immer so ein kleines Hintertürchen gehabt. Wer natürlich ein bisschen offensiver war Jan-Christian Dresen. Wer auch offensiver war Herbert Hainer. Aber bei Jan-Christian Dresen, haben wir den O-Ton auch?
Den haben wir auch vorliegen, der damals auch auf der Antritts-PK, meinst du jetzt? Oder meinst du wir haben so viele O-Töne hier heute vorliegen, ja, oder nach dem Real-Hinspiel?
Nach dem Real-Spiel.
Nach dem Real-Hinspiel haben wir selbstverständlich auch da.
Gut, hören wir da mal rein.
Ich glaube, man muss ja die Dinge aus der Situation heraus bewerten, indem man auch Entscheidungen fällt. Und es war damals eine total andere Situation. Jetzt haben wir heute eine neue Situation. Ich glaube, wir alle sind miteinander im Klaren, dass es jetzt nur um ein Ziel geht, nämlich ins Finale zu kommen. Und wenn wir dann soweit sind, dann kümmern wir uns hoffentlich auch ums Gewinnen. Und dann sind wir gemeinsam happy und gehen getrennter Wege.
Jan-Christian Dresen sagt, die Entscheidung ist damals in einer anderen Situation gefallen. Heißt im Umkehrschluss für mich, wir haben jetzt wieder eine neue Situation, man kann sich also wieder neu entscheiden. Also Jan-Christian Dresen käme kommunikativ aus dieser Sackgasse auch raus. Und was ist das, weil wir wieder bei Metaphern sind? Was muss man machen, wenn man in der Sackgasse ist?
Die rückwärts auspacken.
Richtig, rechts, links, vorwärts geht's nicht, also man muss rückwärts fahren. Also diese Thematik, Gesicht wahren und so weiter, meine Güte, das Geschäft ist so schnelllebig, in 3 Wochen redet keiner mehr davon, wer hat jetzt da sein Gesicht gewahrt und so.
Natürlich, aber Kumi, du verstehst ja, woher ich komme, also es ist ja am Ende schon etwas, zumindest für mich, jetzt hast du zwar gesagt, okay, so viele Jahre habe ich auch noch nicht auf dem Buckel, aber es ist schon was Einzigartiges, zumindest bei so einem großen Verein, dass du, also wieso schon was Einzigartiges gewesen, dass du in der Saison eigentlich schon jemanden in Anführungszeichen entlässt und nicht Vertrag ausläuft oder wie damals bei Jupp Heynckes, man sagt, okay, komm, man macht nicht mehr weiter, ja. Und man sucht dann eigentlich 3 Monate vor der Nase des anderen einen neuen Trainer, ja, öffentlich auch, also es wird öffentlich, werden Namen diskutiert, es sagen auch öffentlich Leute ab in dem Sinne und dann am Ende, zum Ende der Saison entscheidet man sich, komm in der letzten Woche, ja vielleicht machen wir doch nochmal weiter. Also Entschuldigung, das ist, wenn wir wieder bei Metaphern sind und das wäre jetzt irgendwie meine Freundin, ja, und die würde sagen, ach du, ich habe das Gefühl, das ist unser letzter Sommer, den wir beide miteinander genießen werden, ja, und baggert die ganze Zeit vor mir im Club irgendwelche neuen Typen an und sagt dann am Ende des Urlaubs, Bjarne, du bist doch ein guter Kerl, lass uns weitermachen. Also da muss ich schon sehr, sehr entweder sternhagelvoll oder sehr schockverliebt sein, dass ich sage, da mache ich weiter.
Ja, aber es geht doch hier nicht um Liebe, sondern es geht ums Geschäft. Das sind ja keine Bauch- und Herzentscheidungen, die da gefällt werden, sondern es ist eine Kopfentscheidung.
Ja.
Und man kann doch auch mal zurückrudern und einen Fehler eingestehen und sagen, okay, war nicht so optimal, wir haben uns geirrt, wir springen über unseren Schatten, wir beweisen Größe, so kannst du das nämlich auch verkaufen. Ja,
selbstverständlich.
Ein Fehler eingestehen ist jetzt nicht das Schlechteste. Also diese Metapher mit Freundinnen und Club und so weiter, die habe ich ja schon so oft gehört. Meine Güte, also es geht ums Business und es ist eine Kopfentscheidung.
Okay, pass auf. Dann würdest du also sagen, weil wir sind ja so noch in dem Thema, was bedarf es dafür, dass es klappt.
Ja.
Es wäre wichtig, dass unter anderem Eingang Christian Dresen sich öffentlich nochmal dazu äußert und einen Fehler eingesteht. Wäre das vonnöten?
Nein. Also was heißt Fehler eingestehen? Dann soll er halt sagen, wir haben die Situation wieder neu bewertet und sind zu diesem Ergebnis gekommen, weil wir rationale Menschen sind und das Beste für den Verein wollen.
Mhm.
Satz beendet. Und Uli Hoeneß könnte sagen, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Und Konrad Adenauer, den habe ich ja auch nicht erlebt. So alt bin ich dann auch nicht. Erster Bundeskanzler.
Das ist mir schon bewusst.
Erster Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, der hat ja gesagt, der wird immer wieder zitiert, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? So, das Zitat geht aber weiter. Er hat nämlich gesagt, ich kann jeden Tag ein bisschen weiser werden. Das wäre die Ausfahrt für Uli Hoeneß. Dass er sagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ich kann ja auch weiser werden. Kann er dazu lernen?
Okay, also hier noch ein paar PR-Beratungstipps für Uli Hoeneß.
Ja. Uli Hoeneß braucht keinen PR-Berater.
Ich sehe es ja an sich, wie du, Thomas Tuchel, also Bayern München braucht einen Trainer zur neuen Saison. Thomas Tuchel ist schon da, ist noch on the payroll, ja, ist ein Top-Trainer, hat jetzt zumindest die letzten 3 Monate sich mit der Mannschaft, besonders in der Champions League, gezeigt, dass es funktionieren kann zusammen. Es wird ein Umbruch gefordert, es sind nicht mehr so viele Trainer auf dem Markt. Also all diese Indizien sind mir alle bewusst, warum es vom Kopf her und fürs Geschäft her absolut sinnvoll ist. Aber ich habe auch diese letzten 3 Monate oder die letzte Saison mit ihm erlebt hier. Und was rund um den Verein mit ihm passiert ist und wie er in seiner Ehre verletzt war vor 2 Wochen, wo wir hier über das Hoeneß-Zitat gesprochen haben. Wie er genauso tief getroffen war, wo wir vor 3 Monaten auf der PK waren und er gesagt hat, ja, ich hatte keine wirkliche Wahl. Die alle stellen das so dar, als wäre ich da auch reingegangen und gesagt, ach komm, machen wir bis Sommer und dann war es das. Nee, mir wurde ein Vertrag hingelegt und entweder bist du raus oder du darfst zumindest die Saison zu Ende machen. Das habe ich auch alles gesehen. Und da finde ich schon, dass es ein bisschen zu einfach ist zu sagen, ach komm, dann machen wir da eine Pressemitteilung und sagen, ja, ist eine andere Situation, war doch alles ganz nett. Und es spielt ja auch unglaublich viel Geld mit in die ganze Geschichte. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also wenn man ihm jetzt am Ende des Tages aus Bayern-Sicht, und wir beide haben schon darüber gesprochen, was die ganze Nagelsmann-Tuchel-Geschichte gekostet hat, die Bayern. Mhm.
Mhm. Vor allem die Nagelsmann-Geschichte.
Besonders die Nagelsmann-Geschichte. Und jetzt sagt man, okay, man behält nicht nur Thomas Tuchel, der ja auch jetzt nicht für ein Apfel und ein Ei hier arbeitet, verlängert ihm sogar seinen Vertrag nochmal. Mit dem Risiko, und das weißt du und das weiß ich und das weißt du noch viel besser als ich, dass die nächstes Jahr im Oktober einen richtig schlechten Saisonstart haben.
Ja, ja, klar.
Weißt also, du, was ich meine?
Thomas Tuchel wäre dann natürlich schon unkündbar.
Also, ja,
also wenn die Ende September, Anfang Oktober nur Fünfter sind, zur Oktoberfestzeit, du kennst ja diese magische Grenze.
Richtig.
Dann kann man ihn eigentlich nicht entlassen, weil dann würde man sich wirklich blamieren. Aber es wird immer gesagt, der Verein ist größer als jeder Einzelne. Der Verein ist mehr wert als die Summe seiner Einzelteile. Wir müssen auf den FC Bayern achten und so weiter. Und wenn ich mir jetzt die Situation, die Gemengenlage so anschaue, schadest du dem FC Bayern am wenigsten, wenn du jetzt weitermachst mit Thomas Tuchel. Ganz einfach. So, und ein schöner Nebeneffekt wäre, ich bin ja Vorsitzender des Max Eberl Fanclubs, Max Eberl könnte sich dadurch ein bisschen freischwimmen.
Richtig.
Könnte sich im Nachgang als derjenige präsentieren, der etwas durchgedrückt hat, der für seine Überzeugung eingestanden ist, der Uli Hoeneß gebändigt hat, weil ich glaube, wenn jemand an den Tegernsee fahren kann und sagen kann, lieber Herr Hoeneß, das ist jetzt unsere Entscheidung, wir haben uns das ganz genau überlegt, wir müssen den Thomas Tuchel behalten, dann ist es Max Eberl.
Ja, ja, stimme ich dir sogar zu. Also glaube ich auch.
Wir haben ja erwiesenermaßen ein sehr gutes Verhältnis und ich glaube, Uli Hoeneß ist auch klug genug. Er kennt ja die Situation, er weiß ja, was passiert ist. Er weiß, dass ein Xabi Alonso nicht nach München möchte. Er hat mitbekommen, dass ein Julian Nagelsmann abgesagt hat, ein Ralf Rangnick hat abgesagt.
Oliver Glasner.
Oliver Glasner wollte vermutlich kommen, was man so hört. Aber die Engländer haben gesagt, ja, ja, klar, aber für 100 Millionen. Haha. So, also Uli Hoeneß weiß ja, wie die Situation aussieht.
Ja.
Von dem her kann ich mir schon vorstellen, dass er zwar vielleicht zähneknirschend, aber dann doch sagt, okay, Max, ich habe dir diesen Verein in die Hand gegeben, dann machen wir das jetzt, so wie du sagst.
Ja. Also ich, da in dem Punkt stimme ich dir absolut zu. Für Max Eberl wäre es nochmal eine Profilschärfung sozusagen, genau, wenn es das überhaupt noch gebraucht hat bei ihm. Er ist ja wirklich schon, also ich sag mal, ich lasse dich noch den Vorsitzenden des Fanclubs sein, aber ich bin wahrscheinlich erstes Mitglied. Lass es mal so sagen. Also es, wie er auftritt, ich erlebe das jetzt auch mit, ob es in Madrid war und alles. Und er kommt nach der Niederlage dahin, wo wirklich man verstehen würde, dass da gerade die Welt zerbrochen ist, der Bayern, in diesen 3-4 Minuten.
Ich mag es ja, wenn er so knackig über Sch redet.
Ja, und er ist, wie gesagt, und er hat das so klasse irgendwie in 4-5 Minuten, aber auch seinen Ärger Luft gemacht, aber ohne da so, ohne dass du das, dass es unprofessionell wurde.
Man hat bei Max Eberl auch nie das Gefühl, dass er jetzt gleich wieder weg will.
Genau.
Also ich habe schon einige Mixtones mit ihr erlebt, wo er dann sagt,
da wartet er noch, hat noch einer was.
Hat noch jemand was?
Ja, ja.
Nee, und bei anderen Protagonisten ist es so immer so, ja, das, ja, Knie wackelt schon Richtung, ja, Ausgang.
Ja.
Bei Max Eberl nicht. Aber jetzt, okay,
nein, okay, also,
wollen wir jetzt nicht zu viel loben, Max Eberl, aber was man schon sagen würde, es ist für ihn eine Gelegenheit, sein Profil zu schärfen, sein Machtbewusstsein auszuspielen,
ja,
und in eine Position zu kommen, die ihn gut aussehen lässt.
Was für mich jetzt nochmal, da drücke ich jetzt doch einmal in diese Kerbe rein, danach lasse ich es auch. Und ich hoffe, da draußen hat man jetzt diese ersten 10, 11 Folgen von uns auch das Gefühl gehabt, wir sind hier keine, die eigentlich irgendwelche Köpfe rollen sehen wollen oder so, überhaupt gar nicht. Wir wollen das einfach nur von draußen ja mal besprechen,
hier
was das Ganze
Podcast
angeht.
Im Podcast wird niemand abgeschossen.
Nein, überhaupt gar nicht. Also das ist nicht der Sinn des Ganzen. Und trotzdem frage ich es einfach nochmal nach, weil jetzt habe ich wieder den Vergleich, glaube ich, in einer unserer ersten beiden Folgen habe ich es damals gesagt, was mein Papa mir mal gesagt hat, in jedem anderen Unternehmen dieser Welt, wenn du so viel Geld für gewisse handelnde Personen rauswirfst und sie immer wieder mal entlässt und kommen lässt und dann wieder zurückruderst und so weiter und so fort, da rollt dann halt irgendwann mal ein Kopf. In jedem Wirtschaftsunternehmen dieser Welt kannst du dir diese Art von Verlustgeschäfte, in Anführungszeichen,
ja,
wir reden hier immer noch über Menschen, ja, aber trotzdem Verlustgeschäfte, rein geschäftlich gesehen, nicht erlauben. Jetzt war damals Herbert Hainer und Jan-Christian Dresen für diese Entscheidung verantwortlich und beide auch schon im Dienst, wo das mit Nagelsmann passiert ist, auch wenn damals andere das Ganze federführend geleitet haben.
Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić.
Ganz genau, aber die beiden waren ja damals auch schon da. Christoph Freund, Max Eberl nicht, Uli Hoeneß und Kalle Rummenigge waren damals in gar keiner Position in dem Sinne so groß mit eingebunden.
Ja, hat ja Uli Hoeneß auch gesagt, dass Bratzo ihm das mitgeteilt hat. Nicht gefragt hat, sondern mitgeteilt hat.
Deshalb die Frage an dich. Muss einer von diesen beiden am Ende des Sommers vielleicht auch einfach mal gehen? Nach diesen zwei Jahren von Fehlern in wichtigen Positionen.
Ich glaube, dass Jan-Christian Dresen ein sehr guter CEO ist, was Zahlen betrifft. Er ist ja auch jahrelang der Herr der Zahlen gewesen.
Richtig.
Hat den FC Bayern auf ein Fundament gestellt, das nochmal fester geworden ist, rein finanziell.
Absolut korrekt.
Ich denke, dass man sich beim FC Bayern klar werden muss, wer welche Rolle spielt. Wer ist für den Sport zuständig, nämlich der Sportvorstand und der Sportdirektor? Wer ist für das große Ganze zuständig, der CEO? Wer ist für die weichen Faktoren, also Mitgliederpflege und das Gesicht nach außen? Wer ist Präsident des EVs? Nämlich Herbert Hainer. Also ich glaube, die Bayern müssen dazu einer etwas schärferen Abgrenzung der Rollen kommen. Und dass nicht jeder sich zu allem äußert, sondern dass sich jeder zu seinem Bereich äußert, dann kommt man sich nämlich auch nicht ins Gehege. Aber ich würde jetzt da nicht die Abberufung von Jan-Christian Dresen fordern, sondern dass man aus dieser Saison einfach lernt und sagt, okay, jeder konzentriert sich wieder mehr auf seine Fachgebiete. Und das merkt man ja auch, Jan-Christian Dresen ist keiner, der fußballspezifisch zum Poltern beginnt, weil er natürlich gar nicht so die Erfahrung hat, weil er ja kein Profifußball gespielt hat. Mhm. Das habe ich schon bemerkt, dass er sich, wenn es um die Analyse der Spiele geht, schon ein bisschen zurückhält, weil er ja selber auch weiß, ich bin kein Uli Hoeneß, ich bin nicht Weltmeister geworden und ich bin kein Kalle Rummenigge, ich war kein Weltklasse-Stürmer, sondern ich bin der CEO des größten und wichtigsten Vereins Deutschlands. Und fange jetzt da nicht an, über Rauten und abkippende Sechsen und so weiter zu diskutieren. Von dem her, also, das klingt jetzt so, als würde ich sagen, alles kann so bleiben, wie es ist, so Beamtenmentalität, ja. Einfach weiter, haben wir immer schon so gemacht, aber ich glaube nicht, dass Jan-Christian Dresen oder Herbert Hainer gehen müssen, aber so eine gewisse Trennschärfe in den Aufgaben muss wieder her. Sollte wieder her.
Richtig. Das ist am Ende vielleicht halt nicht, auch wenn wir davon profitieren, nach dem Real-Hinspiel vier verschiedene Leute vier verschiedene Sachen sagen.
Genau, richtig.
Okay.
Also es ist auch wieder so ein Kommunikationsproblem.
Ja, ja.
Dass man, du weißt es selbst, Max Eberl steht bei uns, nimmt nicht einmal den Namen Ralf Rangnick in den Mund und 10 Meter weiter bei den Kollegen, die schreiben, steht Herbert Hainer und nimmt den Namen Ralf Rangnick in den Mund. Und das ist halt, wenn du danach den Rangnick bekommst, ist alles gut. Aber wenn du den Rangnick dann nicht bekommst und der dir absagt, dann sieht es nicht ganz so gut aus. Von dem her, bisschen mehr Trennschärfe und alles wird gut.
Okay. Dann ist eigentlich für mich nur noch die wichtigste Frage, jetzt kommt ja noch ein Spiel am Wochenende in Hoffenheim am Samstag. Denkst du, wir nehmen das beide ja hier jetzt heute wieder am Donnerstag davor auf, morgen ist PK mit Thomas Tuchel sozusagen, wo es dann auch nochmal sehr interessant wird, was er zu den ganzen Situationen sagt. Denkst du, bis Samstag erleben wir noch eine Verkündung? Ist das denkbar?
Also, ich finde schon, dass es noch während der laufenden Saison passieren sollte. Vielleicht nach dem Hoffenheim-Spiel.
Ja, wäre ja noch im Rahmen der laufenden Saison, aber ich sag mal, spätestens der Sonntag, so ab Montag ist eigentlich Saison vorbei.
Ja, richtig, aber rein offiziell laufen die Saisons ja immer bis 30.06.
Ja,
und dann geht es
am
1.07. wieder los. Aber nee, es spitzt sich zu.
Wir werden für alle da draußen, die jetzt schon panisch denken, okay, die Saison ist vorbei, vielleicht ist auch die Bayernwoche vorbei, falls es solche Leute da draußen geben sollte, die sich darauf so freuen. Wir sind nächste Woche nochmal für euch da, keine Sorge. Wir machen einen Saisonabschluss, vielleicht dann ja sowieso mit einem neuen Bayern-Trainer, vielleicht auch Thomas Tuchel, der bleibt.
Wenn wir meinen Kalender schauen, stimmt das überhaupt? Das habe ich noch nicht eingetragen.
Nächste Woche sind wir definitiv nochmal da, da kannst du davon ausgehen. Wir müssen ja hier alle up to date halten, wenn du wieder die entscheidenden Fragen auf der PK gestellt hast.
Ja.
Ne? Warum er jetzt doch geblieben ist. Wir wollen ihn zum Abschluss dieses ganzen Themas Thomas Tuchel nochmal selber hören und dich auch nochmal. Und zwar gab es da vor ein paar Wochen, vielleicht war das auch schon so das erste Indiz, Anfang Mai müsste es gewesen sein, da wurde über eherne Gesetze diskutiert zwischen euch beiden auf einer Pressekonferenz. Du hattest nachgefragt, ja, ob man überhaupt so eine Vertragsauflösung nochmal kippen kann. Das hat er damals zu diesem O-Ton schon gesagt.
Sie haben uns ja immer wieder auf Ihre Vereinbarung mit dem Verein zum Sommer hin hingewiesen. Daher die Frage, ist das eine mündliche Vereinbarung oder waren da schon die Anwälte drüber? Ist das schon sattelfest? Ist das ein ehernes Gesetz?
Wow, das ist von mündlicher Vereinbarung sattelfest zu was? Zu
ein ehernes Gesetz.
Ein ehernes Gesetz, ja. Das ist vereinbart.
So, dass man es nicht locker lösen könnte?
Sie können jeden Vertrag auch gemeinschaftlich auflösen. Das sehen Sie ja. Also wir haben ja auch einen bestehenden Vertrag und haben uns in dem Vertrag geeinigt, dass wir den früher beenden. Deshalb ist immer alles möglich. Aber die Antwort ist die gleiche. Die Vereinbarung steht und die Vereinbarung gibt's.
Und wie gesagt, davor war das gar kein Thema groß. Also es wurde, wie gesagt, über Alonso und Nagelsmann und Gott und die Welt diskutiert, aber nicht darüber, dass dieser Mann noch bleibt. Und das war so das erste Mal, dass ich glaube, wir auch danach einen Artikel hier geschrieben haben, beziehungsweise du, das klang irgendwie komisch. Also es klang so, als wäre er zumindest nicht abgeneigt, es müssten aber halt Dinge passieren, damit man ihn von sowas überzeugt. Er ist ja gerne Bayern-Trainer, er lebt gerne in München. Ja, also das haben wir auch schon berichtet, das ist jetzt ja keine neue Information, dass er sich wohlfühlt an sich, dass das einer der größtmöglichen Aufgaben, Traineraufgaben für ihn ist. Und dass er dazu so ein ehrgeiziger Typ ist, der sagt, hey, die eine Meisterschaft, ja, die ist nett, aber ich bin hierher gekommen, um deutlich mehr Titel zu gewinnen als eine Meisterschaft. Und dieses Jahr hat es überhaupt nicht geklappt und ich möchte so nicht gehen, normalerweise.
Ja, hat er damals schon durchblicken lassen, meines Erachtens. Also er hätte ja sagen können, nee, nie wieder FC Bayern, mir reicht's jetzt wirklich, ich gehe nach England.
Ja.
Aber ich glaube einfach, weißt du, solche Leute, die im Spitzensport ganz, ganz oben sind, die sind ja nur da oben rangekommen, weil manche Dinge sie gar nicht so erwischen und treffen und so weiter, beziehungsweise dann ziehen sie wieder Stärke daraus. Also, ja.
Wo wir als Normalbürger vielleicht sagen, ja meine Güte, das hat das Ego jetzt nachhaltig verletzt.
Ja, also ich habe mit jemandem vor ein paar Wochen gesprochen, da ging es um diese Thematik A-Lösung, B-Lösung, C-Lösung und so weiter. Und derjenige hat mir gesagt, Stefan, ganz ehrlich, das sind alles Leute mit so einem großen Selbstbewusstsein, ja. Denen ist doch völlig egal, ob sie als D-Lösung kommen. Und wenn schon, dann kommen sie als D-Lösung und wenn sie dann alles gewinnen, dann sagen sie, ja, hier. Freunde, habt ihr mal gesehen, was eine D-Lösung alles leisten kann?
Ja, man kann den Spieß immer umdrehen, man kann es ja immer zum Positiven. Weil am Ende ist es ein Ergebnissport, ist mir alles bewusst. Ja, wir können hier noch Phrasen ohne Ende, wir wollen das Thema jetzt auch abhaken. Ja. Haben lange drüber gesprochen. Ich glaube, wie ihr da draußen merkt, intensives Thema. Ich denke auch in der Bayern-Bubble, in der Bayern-Community ein intensives Thema, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Aber man hat es ja in den letzten Wochen gesehen, unter anderem an der Petition. Es gibt anscheinend nicht so wenig Leute da draußen, die sich das zumindest hätte vorstellen können.
Richtig.
Gut, Thema ist abgehakt. Wir haben nämlich noch eine Rubrik, denn heute an diesem Donnerstag passiert noch ein bisschen was anderes außerhalb des FC Bayerns. Und da wollen wir jetzt drüber sprechen in unserer zweiten Rubrik.
Die Nominierung der Woche.
Heute steht die Nominierung, die offizielle, endgültige Nominierung der Nationalmannschaft an für den Kader für die EM 2024. Jetzt ist die Woche schon so viel nominiert worden, dass ich verstehen würde, wenn ein paar Leute da draußen sagen, ich habe gar keine Ahnung mehr, wer in diesem Kader eigentlich ist. Ich habe gestern Abend mal nachgeschaut. Also insgesamt darf Julian Nagelsmann 26 Spieler, er muss nicht, er darf 26 Spieler nominieren für den Kader.
Ja, und Anfang Juni ist ja wirklich die allerletzte.
Ihr dürft jetzt auch 35 Chance nominieren und sagen, okay, Anfang Juni hole ich nochmal, sortiere ich ein paar aus. Macht er, glaube ich, nicht mehr. Ja, aber trotzdem Stand Donnerstagmorgen waren schon 18 Spieler fest nominiert worden, über die Woche, über alle möglichen Kanäle, in einem Museum, ja, von irgendwie auf Live-Konzerten, ja, von Influencern. Vielleicht damit angefangen, du hast es Salami-Taktik genannt, unter der Woche in einem deiner Kolumnen sozusagen. Was hältst du davon?
Ich finde es ganz gut, weil der DFB sich dadurch ein bisschen jünger präsentiert, ein bisschen ideenreicher. ich verstehe Leute, die sagen, mein Gott, ist das affig. Und es ist vielleicht für die Leute, die nicht dabei sind, ist es vielleicht ein bisschen bitter, dass das so zelebriert wird. Aber was man schon festgestellt hat, die Fans da draußen fiebern ja schon ein bisschen dahin. Wie wird's verkündet? Wer wird verkündet? Und so weiter. Also das Thema Kadernominierung brodelt jetzt schon seit Sonntagabend, als in der Tagesschau
richtig
Herr Schlotterbeck verkündet wurde und so. Also jeden Tag steht man auf und dann gibt's natürlich so Witzeleien, haha, heute wird's da und da durch den und den verkündet. Von dem her so ein bisschen Fieber ist dadurch schon gestiegen. Also zumindest mehr, als wenn man sagen würde, hallo, hier ist Donnerstag, Pressemitteilung, hier auf dem Bildschirm können Sie die Spieler sehen, Julian Nagelsmann wird jetzt beantworten, warum er der und der Person nicht das Vertrauen geschenkt hat und warum der und der spielt. Fertig, aus, wir sehen uns dann im Weimarer Land beim Trainingslager.
Ja.
So, das wäre ja Classical DFB gewesen und jetzt schiebt man das so ein bisschen an, auch über die virale Schiene. Natürlich hat man dadurch ein paar Probleme, weil natürlich dann auch Fake-Verkündungen da gesetzt werden, aber so what? Ich glaube, es kommt einfach darauf an, im Gespräch zu sein, die Leute darauf hinzuweisen, hey, es steht eine Europameisterschaft im eigenen Land an.
Du, ich meine, Sonntagabend vor dem Tatort sozusagen, das in der Tagesschau damit anzufangen sozusagen, ist ein unglaublich cleverer Move. Ich glaube, du hast es ebenfalls geschrieben diese Woche. Ich glaube, um die 5,5 Millionen Menschen haben das live gesehen in dem Moment. Und da reden wir noch nicht über, was danach überhaupt auf den sozialen Medien abgegangen ist.
Ja.
Ne? Und dann, wie gesagt, gab es ja auch schöne Geschichten. Ich denke jetzt immer an Toni Rüdiger, der sozusagen von seinem alten Dönerladen des Vertrauens in Berlin sozusagen von einem guten Kumpel sozusagen berufen wird. Also das hat ja auch ein bisschen, das war jetzt ja nicht irgendwie so, ja komm, 18 Leute wählen wir mal aus und da ist jetzt irgendwas. Da waren ja teilweise auch Geschichten dahinter. Nicht überall, aber teilweise.
Ja.
Ich habe aber auch mit Menschen gesprochen, die mir gesagt haben, hey, aber genau dieser Donnerstag, den du gerade ansprichst und diese PK, die war auch immer was Besonderes. Die ist dann ja meistens um die Mittagszeit, ne, wo du sagst, ey, dann nehme ich mir, wird mir jetzt erst letztes Mal tatsächlich mein Bruder unter anderem gesagt, da habe ich eine Stunde für mir freigenommen auf der Arbeit eigentlich, um mir das anzugucken, weil du da vorher durch die Medien ist mal das gewabert und mal das und der könnte dabei sein und der nicht, aber du wusstest es erst wirklich in dieser Sekunde, wenn da diese Namen da aufploppen und du das Gefühl hast, okay, jetzt ist auch die Bundesliga-Saison kurz vorm Ende und jetzt geht's hier wirklich offiziell los. Und jetzt teilweise, wie ich es am Anfang gesagt habe, könnte ich verstehen, wenn aktuell Leute diese 18 Namen noch suchen, wer überhaupt schon alles dabei ist und wer nicht, weil so viel passiert ist. Ich bin zwar eigentlich deiner Meinung, dass ich es auch interessant fand und die auch herausfordern, die letzten Tage das alles so mitzubekommen. Wir mussten es ja immer versuchen, so schnell wie möglich einzuordnen und nach draußen für euch zu transportieren. Und trotzdem.
Wir mussten Fakes entlarven.
Fakes entlarven, wichtig, auch da, wenn plötzlich ein Thomas Müller sich selber eigentlich nominiert für das Ganze und das ist noch gar keine offizielle Nominierung, auch das muss eingeordnet werden. Also das ist dann ja auch schwierig sozusagen, auch für den DFB. Ich glaube, denen ist erst gestern so ein bisschen aufgefallen, oh, okay, da kommen auch jetzt plötzlich ganz viele auf die Idee. Ne?
Aber es ist Publicity da, es wird drüber geredet, es ist Stimmung da.
Aus Kommunikationssicht ist es unglaublich gelöst worden, 100%.
Ja, und ich denke mal, das wird jetzt nicht der Normalzustand sein. Also bei der ersten Länderspielpause nach der Europameisterschaft, ich weiß nicht, wo es da hingeht, da wird es wieder klassisch ablaufen.
Gut, da sind wir ja vielleicht auch Europameister, vielleicht ist das nochmal was ganz anderes.
Ja.
Wird gar kein also, Kader mehr bekannt.
Ich find diese Aktion, diese PR-Aktion, letzter Satz dazu, cleverer und charmanter als 2008, als man da sich auf der Zugspitze getroffen hat.
Ja.
Und da, weil EM war ja in Österreich und der Schweiz und da dann eben hat noch gerade gefehlt, dass die Spieler mit den Skiern runterfahren und im Ziel dann landen und so. Also das
PR-mäßig wirklich mal was Neues. Genauso wie die rundum, haben wir ja schon drüber gesprochen im März damals, wo es um Major Tom und ne, diesen Trailer ging und so, wo einfach mal was Neues
auch,
probiert wird.
Auch wie das Trikot präsentiert wurde und so weiter. Und es wird immer darüber geschimpft, dass der DFB so verkrustet ist und alt und nicht in der Lage, sich zu erneuern und dann erneuert er sich radikal in seiner Kommunikationsstrategie und dann ist es auch nicht recht. Also
dann hofft man wieder, dass er verkrustet ist. Okay,
weil
gut.
Weil man wieder in Adidas spielen will und alte Leute sollen den Kader verkünden.
Du weißt ja, 82 Millionen Bundestrainer, ne? Das zu dem Thema. Wir wollen natürlich jetzt beide auch ein bisschen Bundestrainer nochmal spielen, auf den Kader schauen, besonders halt mit Blick auf die Bayern-Spieler. Alexander Pavlovic ist dabei. Frauke Ludewig hat ihn sozusagen bei RTL aktuell, ich glaube als dritter Spieler, nominiert die Woche. Er war ja schon für den Lehrgang im März, musste dann, konnte leider nicht anreisen, war krank.
Mandelentzündung.
Ganz genau. Hat es trotzdem jetzt geschafft. Ja. Weil er es sich wie verdient hat, deiner Meinung nach?
Ja, also auch unter anderem durch das Spiel im Estadio Santiago Bernabeu. Also da war er wirklich, der hat halt auch keine Nervosität, der Typ.
Ja.
Das hat er ja auch selbst schon gesagt. Ja, nervös bin ich eigentlich nie und so.
Du kommst doch am Mikrofon auch rüber übrigens. Also.
Ja, ja, eben. Und ich glaube auch, und das spricht für ihn, dadurch, dass er so jung ist und so neu ist und so frisch ist, sitzt er nicht auf der Bank und pöbelt dann rum und hofft, dass sich Robert Andrich verletzt, damit er spielen kann, sondern der ist froh dabei zu sein, der lebt den Traum und wenn er eingewechselt wird, macht er einen guten Job. Perfekter Ergänzungsspieler mit der Perspektive, irgendwann mal ein ganz großer zu werden.
Ja.
Weil wir ja auch nicht wissen, was mit Toni Kroos nach der Europameisterschaft passiert.
Hast du das Gefühl, das könnte das letzte Auflaufen werden?
Ja, also wenn Deutschland den Titel holt, glaube ich, wäre das der perfekte Moment für Toni Kroos zu sagen, ja. Mission erfüllt, jetzt mache ich mal wirklich ein bisschen ruhiger.
Ich könnte mir sogar vorstellen, er ist ja offiziell zumindest immer noch nicht bei Real Madrid verlängert, auch wenn die Anzeichen vielleicht dafür da sind.
Ja.
Ne? Wir wollen jetzt nicht zu lange über Toni Kroos reden, aber den einen Satz dazu, weil es ja schon immer hieß, er will auf dem allerhöchsten Niveau abtreten. Er steht da jetzt in einem Champions-League-Finale, wo zumindest auch Chancen da sind, dass sie es gewinnen, sagen wir mal so. Er hat die Meisterschaft geholt jetzt, die haben sie schon gefeiert. Er spielt in der Heim-Europameisterschaft mit einem Kader, der zumindest jetzt nach den letzten beiden Auftritten wieder deutlich stärker bewertet wird. Wie viel höher willst du abtreten?
Richtig. Also erst den Pokal mit den großen Ohren,
ja,
und dann den Pokal mit dem dicken Bauch.
Also da hast du den Körper fast komplett.
Dann kannst du auf Wiedersehen sagen. Und die Spanier haben ja auch schon spekuliert, weil er nach dem Bayern-Spiel in Madrid auf den Platz gegangen ist und
mit seinen Kiddies und so, ne?
Kinder dabei gehabt hat und so arg wehmütig da gewunken hat. Gewinkt hat? Gewunken? Gewinkt.
Gewunken.
Gewunken? Wirklich gewunken?
Er hat damals gewunken.
Er hat gewinkt, glaube ich.
Das weiß ich jetzt das nicht. Das sind wir beide, glaube ich.
Schreibt es uns in die Kommentare.
Da bin ich, da
alle,
bin ich.
Alle Deutsch-Experten.
Zum Glück muss ich nur reden, da muss ich nicht schreiben.
Wenn man es nicht schreiben kann, umschifft man es einfach.
Ganz genau.
Also, er hat da eben seinen Arm geschwungen. Und da haben die spanischen Kollegen eben geschrieben: Oh, 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 das riecht nach Abschied. Aber wenn er seine Karriere so planen kann, dass er wirklich nach der EM abtritt mit dem Titel, Chapeau.
Wer, um wieder meine Überleitung zu haben, im Sommer nicht in die Menge winken wird vom Platz aus, ist Leon Goretzka. Denn er ist nicht dabei im Kader, beziehungsweise wird bei der EM nicht dabei sein. Aus welchem Grund? Es war ja schon also wie gesagt, er war ja damals im März auch nicht mitberufen.
Ja.
Und jetzt hatte man lange Zeit trotzdem das Gefühl, wir haben ihn ja auch lobend hier erwähnt, besonders nach diesen beiden Arsenal-Spielen, dazwischen noch Union Berlin gewesen, wo er getroffen hat, wo er echt gute Leistungen gemacht hat.
Gegen Mainz, zwei Tore, zwei Vorlagen.
Genau, und dann kamen diese Realwochen, die vielleicht jetzt, wo er halt der ganze Fokus auch drauf war, wo er, auch das ist jetzt schon länger thematisiert worden, erstes Spiel Hälfte raus, zweites Spiel gar nicht gespielt und jetzt diese Entscheidung.
Taffe Wochen für ihn, mir tut es auch für ihn persönlich richtig leid. Ich glaube, es gibt drei Gründe. Erstens, der Beginn der Saison war nicht gut für ihn. Zweitens, die Position, die ihn jetzt bei Thomas Tuchel so erfolgreich gemacht hat in einzelnen Spielen, also mehr so zum Aufbauspieler zu werden, die gibt's bei Julian Nagelsmann nicht. Und dritter Grund, ich glaube, Julian Nagelsmann will das Mittelfeld um Toni Kroos herum bauen. Deswegen hat er ihn ja wieder zurückgeholt aus der Nationalmannschaftsrente. Und Toni Kroos braucht jemanden wie Robert Andrich, der die Gegenspieler wegbeißt.
Oder Pascal Kroos unter anderem. Ne?
Genau, und ich glaube, dass Julian Nagelsmann sich denkt, ich weiß nicht, ob der Leon Goretzka diese Rolle so ausfüllen wird und möchte, wie ich mir das vorstelle.
Aber hat das, und das ist jetzt nochmal mein letztes Thema dazu, weil das, da weiß ich nicht so ganz, wie ich das finden soll, was jetzt so ein bisschen darüber auch geschrieben wird. Man bekommt so ein bisschen den Eindruck, meiner Meinung nach, ich meine 26 Spieler so, sind in diesem Kader. Und ich glaube, wir müssen uns nicht drüber unterhalten, dass, ob es jetzt ein Leon Goretzka ist, ob es vielleicht auch ein Julian Brandt, ein Mats Hummels, ne, also solche Kandidaten vom BVB, die mit dem jetzt ins Champions-League-Finale eingezogen sind, dass die rein nominell von ihrem Können, von der Klasse, von diesem internationalen, von der internationalen Klasse in so einen 26er-Kader reingehören könnten. Ja, ja, vielleicht sogar müssen, ja, in dem Sinne. Und man bekommt so ein bisschen den Eindruck, okay, vielleicht sind das alles nicht Kandidaten, die am Ende starten würden. Man nimmt sie dann aber nicht mit, weil sie vielleicht Stunk machen würden. Oder weil es vielleicht weil man vielleicht eher, wie du es gesagt hast, gerade einen Alexander Pavlovic mitnimmt, der sich super darauf freut, der sagt, hey, ich mache jetzt halt keinen Ärger von der Bank, ich komme rein und gebe mein Bestes, oder ansonsten gucke ich 7 Spiele lang zu und freue mich und gebe im Training mein Bestes. Aber sind nicht genau diese Charaktere, die wir gerade angesprochen haben, schon so lange Business dabei, dass die erst recht sich darüber freuen, in so einem Turnier dabei zu sein? Also ich kann mir das immer schwer vorstellen, dass du dann bei so einer Heimeuropameisterschaft am Ende, also dass das jetzt die Leute wären, die da jetzt den riesen Zampano rausspielen lassen.
Das ist natürlich Kaffeesatzleserei. Ich glaube, dass bei so einem Turnier dieser Faktor Zwischenmenschliches, man sitzt so lang aufeinander, dass das viel, viel wichtiger ist als bei so einer ganz normalen Länderspielpause, wo du 2 Partien hast.
Selbstverständlich.
Es gibt ja diesen Geist von Malente und es gibt den Geist von Campo Bahia und jetzt soll eben der Geist von Herzogenaurach entstehen. Von dem her, glaube ich, ist das schon in der Entscheidungsfindung eines Bundestrainers, gerade bei einem Turnier, ein Faktor, wem traut er es auf menschlicher Ebene zu, da seine Rolle zu spielen.
Ja.
Und
aber schätzt du Leon, verstehst du, was ich meine? Schätzt du Leon Goretzka als so jemanden ein, der da nicht seine Rolle finden würde?
Also als Marcel Sabitzer relativ oft unter Julian Nagelsmann auf der 6 gespielt hat beim FC Bayern, neben Joshua Kimmich, da hatte man schon den Eindruck, dass Leon Goretzka stinkig war und sauer war. Und als er gegen Real ausgewechselt worden ist, war er auch nicht begeistert, und also beim Hinspiel, und hat das auch gezeigt, öffentlich. Finde ich jetzt nicht dramatisch, aber es kann sein, dass Julian Nagelsmann sagt, nee, also sowas will ich ja überhaupt nicht. Mhm. Also nehme ich ihn nicht mit. Aber ich würde jetzt, also dieser Stinkstiefelstempel, der...
Deswegen frage ich nochmal nach, weil der mir auch so ein bisschen suspekt vorkam.
Ja, also der Stempel ist mir zu groß.
Ja,
okay. Meine Güte, man darf sich ja ärgern, wenn man nicht spielt.
Bitte. Deswegen habe ich extra nochmal nachgefragt.
Es wäre ja schlecht, wenn man es okay finden würde und sagen würde, oh, habe ich heute wieder nicht gespielt, wunderbar, brauche ich nicht duschen. kann ich
brauche ich mit den Medien nicht reden, genau, die fragen mich dann eh nicht.
Genau, kann ich direkt nach Hause, also das wäre ja auch schlecht.
Dabei sind Leroy Sané und Jamal Musiala, über die es jetzt viele Thematiken gab bezüglich körperlicher Probleme.
Ja.
Was ist so dein Eindruck? Ich meine, am Ende Leroy Sané, gestern musste ich eine Grafik rund um ihn basteln und sollte es mit einem Bild aus der Bundesliga machen. Da habe ich ein bisschen gesucht tatsächlich. Also Bilder von den Champions League Spielen, die kamen mir da allerhand, wurden mir vorgeschlagen. Das letzte Bundesligaspiel ist ein bisschen her. Er wurde jetzt echt lange fit gespritzt, hat immer alles versucht. Also ich glaube, jedes Mal auf einer PK vor dem Spiel, wenn wir gefragt haben, hat Thomas Tuchel gesagt, der liegt da hinten noch auf der Bank. Ja. Mal gucken, was dann wird. Am Ende hat er es geschafft, musste aber auch immer wieder runter. So ein Turnier geht vielleicht im besten Fall 6 Wochen. Hat das der Körper überhaupt im Tank aktuell?
Also ich glaube, jetzt ist genügend Zeit, er ist ja noch ein Spiel gesperrt.
Richtig.
Zum Beispiel. Also er hat, glaube ich, noch genügend Zeit, sich da zu erholen. Das gleiche gilt für Jamal Musiala, der ja in Madrid gesagt hat, also jetzt bin ich froh, dass ich mal ein bisschen Pause habe. Das sind ja alles trainierte Menschen. Es ist ja jetzt nicht so, dass das zwei so Klopse sind wie wir, sondern...
Weiß ich jetzt überhaupt nicht, was du meinst.
Ja, also so eine Schambeinentzündung, die würde mich länger beschäftigen als jetzt zum Beispiel den Leroy Sané. Also ich bin da ganz optimistisch.
Okay. Kimmich ist noch dabei, wird als Rechtsverteidiger starten. Vielleicht das nochmal als letzte Thematik. Wen jetzt auf die Bayern erstmal bezogen, siehst du als potenzieller Starter? Manuel Neuer hinten im Tor wahrscheinlich?
Manuel Neuer im Tor, Kimmich auf rechts, dann hast du in der Innenverteidigung Tah und Rüdiger, also keine Bayern-Spieler. Links Mittelstädt, auf der 6 hast du auch keine Bayern-Spieler.
Genau, da wird es auf Andrich und Groß hinauslaufen. Und dann ist ja die große Frage, wohin mit Gündogan als Kapitän? Die Diskussion haben wir jetzt ja alle vor 3 Monaten schon geführt, wollen wir jetzt nicht mal aufwärmen, aber sagen wir mal, er wäre auch noch gesetzt.
Also ich könnte mir vorstellen, dass wir eigentlich nur 3 Bayern-Spieler in einer möglichen Startelf sehen, nämlich Musiala, Kimmich und Neuer.
Würz und Havertz wären noch vorne zum Beispiel oder Füllkrug Optionen.
Vielleicht kann Sané da noch hinein, aber diese Kombination aus Würz und Musiala war jetzt gegen die Niederlande und gegen Frankreich so stark. Ja. Aber ein Turnier ist lang und dann spielst du im ersten Spiel unentschieden, dann wird sowieso nochmal umgewürfelt. Also aber 3 Bayern-Spieler dürften es mindestens in der Startelf der deutschen Nationalmannschaft sein.
Jetzt bist du deutlich länger dabei als ich. Wann glaubst du, hast du zum letzten Mal ein großes Turnier mit der deutschen Nationalmannschaft verfolgt, wo der Kern, der Startelf, nur 3 Spieler von Bayern umfasst hat?
Muss ich mal überlegen. Also ich glaube, ich habe irgendwann mal nachgeschaut bei der WM 2014, als Deutschland ja Weltmeister geworden ist. Glaube ich, waren in der Startelf vom Finale 6 oder 7 Bayern-Spieler.
Korrekt.
Das war natürlich...
War die Prime damals.
Das war die Prime. Ja, aber meine Güte. Also es ist natürlich schon so, dass das ein bisschen so ein Verlust darstellt für den FC Bayern, der sich ja doch immer darüber definiert hat, dass man viele deutsche Nationalspieler stellt. Aber es kann sich ja auch alles wieder schnell ändern. Also wenn Toni Kroos sich verabschieden sollte, dann ist ein Alexander Pavlovic zum Beispiel jemand, der da als Bayern-Spieler sich hineindrücken könnte und so weiter. Also ich finde das jetzt nicht dramatisch. Also da sind wir wieder beim Thema Gesichtsverlust. Mein Gott, dann sind es halt nur 3. Ja. Aber du hast ja schon in der Breite im Kader viele Bayern-Spieler. Also
richtig.
Man muss jetzt da nicht gleich in Panik ausbrechen und sagen, oh mein Gott, der FC Bayern ist nicht mehr das Rückgrat der Nationalmannschaft.
Okay. Ist das Thema damit auch abgehakt? Am Wochenende steht noch ein Spiel an. Musst du eigentlich nach Hoffenheim? Bist du in Hoffenheim, ist eher die Frage.
Ich werde nicht in Sinsheim sein, nein, weil ich frei habe.
Meine Güte.
Schon wieder frei,
du,
ja.
Meine Güte.
Nee, also, weil ich habe, mir besteht es ja, also steht ja dann die Trainingswoche da im Weimarer Land an. Und normalerweise habe ich ja bei der Nationalmannschaft den Kollegen Manfred Sedelbauer, allen Podcastern, Podcast-Hörerinnen und Hörern bekannt aus der Dortmund-Woche. Mhm. Der kann aber nicht die ganzen Tage im Weimarer Land bei der Nationalmannschaft verbringen, weil er wo ist?
In Wembley natürlich, beim Champions-League-Finale.
Richtig.
Hätten wir beide uns auch schon fast gesehen, damals in Madrid, aber da wurde uns ein Strich durch die
Rechnung
gemacht.
Ich bin da quasi jetzt nicht alleine, soweit ich weiß, bekomme ich noch einen Kollegen an die Seite gestellt, aber das wird eine harte und intensive Woche da im Weimarer Land und dann geht es nach Herzogenaurach und dann ist die Europameisterschaft. Und deswegen habe ich tatsächlich ein bisschen frei vorab und darunter fällt auch das Spiel des FC Bayern in Sinsheim.
Sei dir gegönnt, dann einfach nur für dich die ganz schnelle Frage, landen die Bayern am Ende auf Platz 2? Machen sie Platz 2 fix?
Ja.
Gut, das wär am Ende unter anderem mit einem Sieg in Hoffenheim möglich. Gut, die Frage direkt abgehakt. Allerletzte Frage, hast du diese Woche mitbekommen, uns wurde ja auch immer wieder gesagt, wir sollen auch auf den Campus schauen.
Ja.
Es wurden 3 Vertragsverlängerungen bzw. 3 Profiverträge gemacht mit Spielern am Ende. Lovro Zvonarek, bitte entschuldigt die Aussprache. Noel Nkili und Adam Asnu vom FC Bayern Campus haben Profiverträge bekommen, 2026, 2027. Ist das schon mal ein Zeichen, dass jetzt vielleicht unter anderem unter Christoph Freund auf den Campus vermehrt gesetzt wird?
Ja, also diese Vergabe von Profiverträgen hat es auch unter Hasan Salihamidzic und Marco Neppe immer wieder gegeben, dass dann so ein Schwung wieder verpflichtet wurde. Ist natürlich immer eine Wette auf die Zukunft. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass alle 3 dem FC Bayern 2028 die Champions League bescheren werden. Aber es ist wichtig, dass man die Leute erstmal bei sich behält und sich nicht wegschnappen lässt. Weil gerade Lovro Zvonarek, was ich da mitbekomme, hat rasend schnell Deutsch gelernt, fleißig, freundlich, höflich, ehrgeizig.
Hat schon ein erstes Bundesligator in der Vita.
Hat jetzt schon ein erstes Bundesligator. Dem sein Vertrag wäre eigentlich 2025 ausgelaufen und deswegen war es da schon richtig und wichtig, den FC Bayern-Stempel draufzuhauen und zu sagen, du bleibst.
Und es wäre ja nächstes Jahr möglich, wenn man sich anschaut, Musiala, Pavlovic, ja auch zwei Spieler, die zumindest mal den Campus von innen gesehen haben. Stanisic kommt sehr wahrscheinlich zurück, ein Paul Wanner kommt vielleicht zurück, ne, der jetzt in Elversberg sich eine gute Saison sozusagen gespielt hat. Dazu solche Leute, dass den Kader zumindest nächstes Jahr wieder mal aus deutlich mehr Spielern besteht, die halt diese Bayern-DNA von klein auf mitbekommen haben.
Ja, richtig. Also das ist der richtige Weg. Es ist natürlich schwierig, beim FC Bayern hat man den Anspruch, sofort Erfolg und Stars wie Harry Kane müssen da sein und deutsche Nationalspieler braucht man und man braucht junge Spieler, die am besten noch bayerisches Blut oder Münchner Blut in sich tragen. Und das alles gleichzeitig ist natürlich immer schwierig. Aber deswegen ist, glaube ich, Alexander Pavlovic so der Mann der Zukunft, weil der ist Münchner, deutscher Nationalspieler, identifiziert sich mit dem FC Bayern. Also
und kalt wie eine Hundeschnauze.
Kalt wie eine Hundeschnauze.
Das ist das Schlusswort für heute. Ich danke dir für deine Zeit und ich hoffe, die Folge hat wieder gefallen allen da draußen. Abonnieren. Liken, subscriben, all die Sachen. Ihr kennt das alles. Kommentiert gerne. Wie gesagt, wir lesen es durch.
Und antworten.
Und antworten sogar.
Diese Woche wieder per Instagram ein paar Nachrichten verschicken müssen.
Ui, schicken müssen.
Ja, positives Feedback, Hinweise, also war alles dabei.
Okay, sehr gut. Dann, wie gesagt, Kumbi, danke dir. Und macht's gut da draußen.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.